Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Seit 50 Jahren gibt es in Österreich ständige Diakone. Das Zweite Vatikanische Konzil, das ja von 1962 bis 65 in Rom tagte, hat dieses Amt, das es in den ersten Jahrhunderten des Christentums schon gegeben hat, wieder eingeführt. Ständige Diakone, die meisten von ihnen sind verheiratet, haben in der katholischen Kirche ganz spezielle Aufgaben. Welche das sind und was es sonst noch alles mit diesem Amt auf sich hat, das hat mir Franz Ferstl verraten. Er ist seit 33 Jahren Diakon. Er war lange in der Ausbildung der Diakone tätig und ist nach wie vor Sprecher der österreichweiten Arbeitsgemeinschaft der ständigen Diakone. Hören Sie sich das an. Herr Diakon Franz Ferstl, ja. Freue mich, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind, in die Cut-Press. Herzlich willkommen.
Gerne, grüß Gott.
Wir haben einen besonderen Anlass, warum Sie hier sind. Es steht das Jubiläum 50 Jahre Diakonat in Österreich an. Was ein Pfarrer ist, ist gemeinhin bekannt, was ein Priester ist. Aber was ist ein Diakon? Ich glaube, dass das nicht alle Österreicherinnen und Österreicher wissen.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Diakonat, den ständigen Diakonat, wieder erweckt, könnte man sagen. Vor 50 Jahren und vor 50 Jahren ungefähr ist der erste Österreicher, ein Vorarlberger, am 21. Dezember 1969 zum ersten österreichischen Diakon geweiht worden. Der Diakonat selbst ist eine Weihestufe und von daher möchten wir wirklich uns sehr abgrenzen auch vom Priestertum. Die Schwierigkeit ist nur, dass es zu wenig Priester gibt derzeit und wir daher manche priesterliche Aufgaben erfüllen müssen, wie die Sakramentenspendung und verschiedenes mehr.
Das heißt, gehen wir es aber ein bisschen strukturiert an. Es gibt ja verschiedene Arten unter Anführungszeichen von Diakonen, glaube ich. Es gibt den ständigen Diakon, aber bevor man Priester wird, wird man ja auch zum Diakon geweiht. Gibt es da Unterschiede?
Ja, und zum Priestergeweihte ist nur meistens für ein Jahr ständiger, also Diakon, und bereitet sich dann auf die Weihe, Priesterweihe vor. Und der ständige Diakon ist mindestens 35 Jahre alt und kann verheiratet sein, also es gibt auch Zölibatäre, hat einen eigenen Beruf, den er weiter ausüben kann, und als solcher wird er ehrenamtlich, die meisten von uns sind ehrenamtlich, und davon gibt es 750 derzeit in Österreich. In Wien, der Erzdiözese Wien, selbst über 220. Und von daher wurde uns durch das Zweite Vatikanum die Möglichkeit gegeben, sozusagen den ständigen Diakonat wirklich zu leben. Der Unterschied ist eben wirklich, dass wir ganz bestimmte Aufgaben haben, diakonale Aufgaben, dass wir wirklich versuchen, den diakonalen Dienst in den Pfarren lebendig zu halten, aber auch in der kathedralen Seelsorge als Diakone tätig zu sein in der Begleitung der Menschen.
Was kann oder was darf, was machen Diakone alles?
Ja, Diakone können alles machen, außer dass sie das Sakrament der Krankensalbung spenden dürfen und die Eucharistie feiern. Also der Eucharistievorsitz ist nicht inkludiert sozusagen. Diese beiden Sakramente, aber alle anderen Sakramente können von den Diakonen gespendet werden. So sind meistens also die Taufen sehr oft, weil wir wirklich als Diakonen, unser großer Vorteil ist, dass wir eine lange Lebensgeschichte schon hinter uns haben, Erfahrung haben, einerseits in familiärer Sicht, beruflicher Sicht, aber auch gesellschaftlicher Sicht, also uns selber einzubringen in die Gesellschaft.
Sie haben gesagt, ein ständiger Diakon, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ich glaube, die wesentliche ist jetzt einmal, man muss, glaube ich, 35 Jahre alt sein. Wenn jetzt jemand, ob verheiratet oder nicht, meint, das könnte was für mich sein, was muss er dann machen?
Ja, es gibt eine extra Ausbildung für den ständigen Diakonat. Das ist unser Diakoninstitut, das hat der Herr Kardinal eingerichtet, in der Boltzmann-Gossen auch. Also er wollte alle Kleriker sozusagen unter einem Dach haben. Die Ausbildung dauert circa 4 Jahre, aber der Diakon, der Diakon werden will, muss schon theologische Ausbildung mitbringen, zumindest den Wiener theologischen Kurs abgeschlossen haben. Und dann gibt es noch eine 4-jährige Ausbildung berufsbegleitend. Da gibt es Abende und Es gibt alle 2 Jahre die Möglichkeit, einen Kurs mitzumachen. Und wie gesagt, wichtig ist die Eignung einerseits, dass er 35 Jahre ist, zweitens, dass er mindestens, wenn er verheiratet ist, mindestens 5 Jahre verheiratet ist. Und weiters, also von der Pfarre vorgeschlagen wird oder vom Pfarrer vorgeschlagen wird, dass er diese Ausbildung überhaupt machen darf. Dann gibt es ein Orientierungsjahr, ein ganzes Jahr wird hier geprüft und er auch selbst kann sich prüfen, bin ich überhaupt berufen dazu, Diakon zu werden. Und dann ist noch eine 3-jährige Ausbildungszeit, wo also Gemeinschaft ca. 20 sind in einem der Kurse und alle 2 Jahre beginnt ein Kurs, der hinführt zur Weihe.
Und was lernt man dann in diesen 3 Jahren in dieser Ausbildung?
Ja, da geht es, jedes Jahr hat einen Schwerpunkt. Das erste ist die Verkündigung. Wenn ein Verkünder das Wort des Gottes sein will, was muss er dann alles können, machen? Dann der zweite ist das Liturgische, damit er eben auch wirklich sozusagen die Pfarre oder die Armen vertreten kann im, sozusagen im Gottesdienst. Er steht meistens assistierend an der Seite des Priesters, aber auch die ganze Sakramentenspendung, alles was Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse anbelangt, wird dort geübt und eingelernt. Und ganz wesentlich der dritte Teil, und das beginnt eigentlich schon im ersten, mit einem verbindlichen Sozialjahr. Er muss einen sozialen Beruf, also eine soziale Aufgabe übernehmen. Das wird dann evaluiert für mindestens ein Jahr lang.
Und was sind so soziale Aufgabenfelder, in denen Diakone besonders tätig sind?
Ja, Kranke zu besuchen zum Beispiel. Ne? Er muss also fähig sein, ein gutes geistliches Gespräch mit den Kranken zu führen. In der Gefangenenpastoral gibt es Diakone, es gibt in der Tourismuspastoral, es gibt es in verschiedenen Bereichen, wo eben der Diakon, und das kann er auch teilweise hauptamtlich dann machen, wenn er zum Beispiel als Krankenhausseelsorger, als Diakon angestellt ist.
Sie haben jetzt von Hauptamtlichen gesprochen zuerst, aber auch, dass sehr viele ehrenamtlich tätig sind. Wie ist da das Verhältnis?
Es gibt 95% sind ehrenamtlich, die üben ihren Beruf weiter aus. Also der Beruf wird weitergeführt und dann auch in der Pension vor allem stellt der Diakon also die ganze Zeit zur Verfügung. Ich habe eine Umfrage gemacht vor 5 Jahren ungefähr. Da sind also 17,5 Stunden pro Woche sind also ehrenamtlich in die Kirche eingebracht worden von den Diakonen. Das war also vor 5 Jahren eine Umfrage. Das ist halt, wie gesagt, wir sind nicht bezahlt von der Kirche, wir kriegen nur einen Buchgutschein einmal im Jahr mit der Größenordnung von 50 Euro und die Aufwandsentschädigungen, die wirklich anstehen, wenn er einen Fahrdienst in der Nachbarpfarre machen muss, zum Wortgottesdienst, zu einer Tauffeier. Aber sonst ist das alles ehrenamtlich. Und die paar Hauptamtlichen, die sind meistens sind als Pastoralassistenten angestellt und von daher von der Kirche einerseits angestellt, aber üben über ihren Beruf natürlich hinaus sehr viel Freizeit auch genauso ehrenamtlich in den Dienst ein.
Das heißt, Sie kommen dem Bischof also relativ günstig, wenn man es von der finanziellen Seite her sieht. Kann man sagen, wie viele Diakone sind in Pfarren tätig und wie viele sind auch in anderen Aufgabenfeldern unterwegs?
Circa 10% sind in anderen Aufgabenfeldern. Die meisten sind in der Pfarre, weil sie aus der Pfarre kommen und für die Pfarre oft vom Pfarrer sozusagen motiviert wurden und nehmen heute in der Pfarre dann die Dienste der Krankenhausseelsorge wahr, wenn ein Krankenhaus in der Nähe ist oder der Besuchsdienste oder der geistlichen Begleitung.
Jetzt ist es aber so, dass wenn man sich zumindest die katholische Kirche hier in unseren Landen anschaut, natürlich von einem Priestermangel gesprochen werden muss. Sie haben es vorher schon auch angesprochen, die Diakone wollen aber eigentlich nicht die Ersatzpriester sein, aber ist es nicht so, dass es dann in der Praxis doch genau so ist oder zumindest auch von anderen von auswärts so wahrgenommen wird? Pfarrer haben wir keinen mehr, aber zumindest der Diakon ist ja da, das passt schon.
Das Problem bei den Priestern ist, dass durch die großen Pfarren, also die menschliche Nähe, oft fehlt. Und wenn in der Pfarre ein Diakon ist und der Pfarrer in der anderen Pfarre wohnt, dann ist er natürlich in erster Linie er und seine Familie Ansprechperson für die Pfarre. Also von daher ist schon einmal die menschliche Nähe gegeben. Das Zweite ist, dass der Diakon wirklich, weil er selber eben Kinder hat und Kinder taufen will, eine ganz andere Beziehung hier gegeben ist. Wenn Eltern kommen und ich kann sagen, ich habe die Nabelschnur nur meines Kindes abgeschnitten, dann ist das eine ganz andere Gesprächsbasis mit den Eltern der zu Taufenden. Oder beim Begräbnis, wenn er in der Pfarre lebt und die Leute wirklich gut kennt, ist das ganz anders. Und oft ist es, oder das Große ist eigentlich, dass der Diakon in der Pfarre ist und bleibt und eigentlich, auch wenn ein neuer Pfarrer kommt, er oft sozusagen ein Brückenschlag zwischen dem Volk Gottes und der Kirche ist. Also das ist auch der große Vorteil, dass der Diakon einerseits schon sehr stabil an die Pfarre gebunden ist, weil er halt dort lebt und seinen Alltag verbringt und weil er halt dort erwerbstätig ist. Aber andererseits der Vorteil wieder, dass wenn Priester wechseln, der Diakon eben die Dienste weitermachen kann und sozusagen viele Aufgaben, die die Priester nicht mehr machen können, weil sie eben in verschiedenen Pfarren oder Gemeinschaften tätig sind, dass sie diese Aufgaben für die Priester erfüllen. Und eigentlich Hauptaufgabe wäre sozusagen, die Ausgegrenzten, den Kranken, den wirklich Bedürftigen nachzugehen.
Das heißt, dass sehr stark die, ja, die soziale Dimension des Christentums im Vordergrund stehen.
Ja, das natürlich steht in erster Linie, dass der Diakon eben für die Menschen sozusagen Ansprechpartner sein muss. Es muss gar nicht um materielle Not gehen, eher das Menschliche, dass niemand mehr da ist in der Pfarre, dass der Pfarrhof leer ist. Ich war zum Beispiel oft wirklich Bindeglied auch zwischen der Familie und dem Kindergarten oder der Pfarre und dem Kindergarten oder ja, in verschiedenen Gelegenheiten eben, wo Menschen gebraucht werden, wo von anderen gesucht werden, der Diakon dann da ist und das ist unser großes. In jeder vierten Pfarre eigentlich ist jeder, ist ein Diakon tätig, wenn man so umlegt von der Zahl her. Also von daher, und wir haben wirklich die Wertschätzung der Leute, die wirklich wissen, wenn wir zum Diakon gehen, dann haben wir eine schöne Feier, Tauffeier, gute Vorbereitung, er kommt in die Familie, er hat wirklich Zeit und auch die Wortgottesdienste, die von uns gefeiert werden sollen, sind wirklich abgrenzen, auch von denen, die Laien machen, weil wir doch im Auftrag der Kirche das machen und weil hier wirklich ja, ein Verkünder, ein ausgebildeter pastoraler Begleiter hier vor Ort ist.
Können Sie mir erklären, warum dürfen, ich sag's mal so, Diakone zum Beispiel taufen, spenden, einer Hochzeit vorstehen oder Begräbnisse leiten. Warum dürfen sie nicht Eucharistie feiern?
Ja, weil der Vorsitz der Eucharistie sozusagen an das Priestertum, an das Priesteramt sozusagen gebunden ist. Den Vorsitz der Eucharistiefeier ist, kann nur ein Priester wahrnehmen. Und von daher dürfen wir nicht auch das Sakrament der Lossprechung dürfen wir nicht spenden praktisch und von daher ist natürlich der Vorsitz und alles, was damit, das wäre natürlich in die Zukunft, wenn sozusagen hier eine Lösung gefunden würde, wo der Vorsitz der Eucharistiefeier nicht unbedingt an das Priesteramt geknüpft wäre, dass das hier ja, mehr Gemeindeleiter, mehr. Aber unsere erste Aufgabe ist nicht, eine Gemeinde zu leiten, sondern Leute zu begleiten. Das ist unser Schwerpunkt, also
jetzt gibt es vermutlich viel mehr verheiratete ständige Diakone als alleine, also zölibatär Lebende. Glaub, wenn man verheiratet ist und man wird zum Diakon geweiht und die Frau stirbt, was ja passieren kann, dann darf man nicht mehr heiraten. Oder ich habe aber gehört, es gibt die eine oder andere Ausnahme, wo es dann vielleicht doch noch geht.
Ja, es gibt die Dispensregelung und da ist auch eine Änderung passiert. Früher waren 5 Gründe eigentlich gegeben, wenn die Kinder klein sind, wenn der Mann gebraucht wird, wenn verschiedenste Gründe, 5 verschiedene Gründe waren das und das ist dann reduziert worden auf 2, ob die Kirche ihn braucht und ob er kleine Kinder hat. Ist natürlich Diakone, in 35 Jahren werden sie geweiht, ich bin 33 Jahre Diakon, bei uns ist eher das Problem, wenn dann, ich habe einen Diakon, mit dem ich in gutem Gespräch bin, der als Großvater sozusagen für seine Enkelkinder ganz da ist und seine Frau ist gestorben und er darf nicht wieder heiraten, weil er keine kleinen Kinder hat. Wir möchten also, wir haben eine Eingabe gemacht auch schon nach Rom, dass das geändert wird, dass das wieder auf die 5 Ausnahmsgründe zurückgeführt wird oder ganz aufgehoben wird. Das ist einfach nicht familienschätzend. Wenn es hier im Text zum Beispiel heißt, ist nicht mehr zur Ehe fähig, zur Eheschließung fähig. Wenn er, und er will so gern seine Enkelkinder betreuen und muss das jetzt in dieser Phase alleine machen und nicht als...
Sind das kirchenrechtliche oder dogmatische Gründe, die da entgegensprechen?
Nur kirchenrechtliche Gründe, und da müsste manches im Kirchenrecht durchforstet werden. Es ist halt auch oft durch die Übersetzung, in unserem Direktorium steht zum Beispiel eben dieser Satz, dass er dann nicht mehr zur Eheschließung fähig ist. Was heißt das? Ne? Das ist ein Übersetzungsgrund vielleicht gewesen, aber ja. Aber unser Anliegen wäre eben, dass das wirklich, wenn die Frauen sterben von Diakonen, dass sie dann wieder heiraten können. Das wäre wirklich eine Wertschätzung auch der Familie und der Partnerschaft.
Wie ist denn das grundsätzlich, wenn jetzt ein verheirateter Familienvater beschließt, Diakon zu werden? Wie sind denn da die Ehefrauen mit eingebunden oder auch nicht?
Na, ganz von Anfang sind sie eingebunden. Also es gibt keine Ausbildung ohne der Zustimmung der Ehefrau erstens einmal. Das ist oder die Ehefrau, und dann ist sie eingeladen, in der Ausbildung mitzumachen. Sie hat also auch den großen Vorteil, hier eine pastorale Ausbildung zu machen. Meine Frau hat dann den theologischen Fernkurs deswegen gemacht, um wirklich Gesprächsbasis mit mir zu haben. Bei der Weihe selbst stehen sie hinter dem Diakonen. Sie werden extra gefragt, ob sie zustimmen, dass ihr Mann Diakon werden darf. Also hier unser großer Wunsch, und das ist eigentlich der Vorteil, mache ich auch die Erfahrung, ich bin auch spiritual für die Erzdiözese Wien, dass wenn ein Diakon stirbt, wenn der Mann stirbt, dass eine Frau das ganze Diakonale weiterführt, dass sie wirklich ja, diese Aufgaben, die der Mann, Kontakte zu den Krankenarmen und so weiter, Krankenkommunion zu bringen, ehe sie weitermacht. Und das ist eigentlich für die Kirche ein großes Plus, wenn nicht nur der Mann, sondern wenn man es miteinander machen kann. Und wir haben 11 Jahre in einem Pfarrhof gewohnt, das war das Schöne. Die Leute sind zu uns gekommen, da war meine Frau voll eingebunden.
Das führt uns jetzt aber natürlich zur nächsten Frage. Die Diskussion gibt es ja schon länger, die ist auch jetzt unter Papst Franziskus wieder neu aufgekommen. Können auch Frauen Diakoninnen werden?
Ja, noch nicht, aber wir haben auch eine Eingabe von Wiener Neustadt, möchten wir noch einmal machen, dass wir wirklich als Diakone befürworten, dass Frauen, ich habe gehört, dass also ich weiß nicht, 2/3 der Frauen in Südamerika, der Leiterinnen der kleinen Basisgemeinden, Frauen sind.
Sie meinen jetzt in Südamerika, also im Amazonasgebiet?
In Südamerika. Ja, aber auch bei uns, glaube ich, wäre es wichtig, dass die Frauen die Möglichkeit haben. Wir schließen die Hälfte der Menschen eigentlich aus diesen Aufgabenbereich, und die Leute würden wirklich gern mittragen. Sie würden, glaube ich, eingebunden sein, und wir hoffen, dass hier Bewegung kommt und möchten das unterstützen das und fördern das.
Ich würde ganz gerne ein bisschen persönlich bei Ihnen nachfragen. Warum sind Sie Diakon geworden und ja, wie ist denn das Ganze dann vonstatten gegangen?
Ja, ich war Entwicklungshelfer in Papua-Neuguinea, 3 Jahre eine Landwirtschaftsschule geleitet, habe dann die Möglichkeit gehabt, in spätberufenen Seminaren in Kensington in Australien zu studieren. Ich habe mein Theologiestudium teilweise dort gemacht und bin dann zur Entscheidung gekommen, ich bin nicht fürs Zölibat geeignet. Also ich möchte Partnerschaft leben. Bin dann zurückgekommen und bin zu Weihbischof Kuntner, der damals Bischofsvikar im Süden war, gekommen und der hat eigentlich wirklich die Diakone sehr gefördert. Also, und er hat mich dann auch motiviert. Er hat dann eben gesagt, ja, Franz, was du magst als Vikariatssekretär, ist eigentlich schon Diakonat, möchtest du nicht Diakon werden? Und hat viele andere, seine Vorstellung wäre ja, dass die Diakone, auch Gemeindeleiter, Helmut Schriffel und so weiter, verschiedene Persönlichkeiten, die im Süden geweiht wurden, dass die Diakone gute Gemeindeleiter wären im Pfarren, wo also kein Priester mehr zur Verfügung steht. Das war also die Entscheidung, die Frage Bischof Kuntner an mich, ob ich bereit wäre, das Diakonat zu übernehmen. Was ich mache, ist bereits Diakonat, hat er gemeint. Und von daher hat er mich sehr motivierend unterstützt und danach geweiht, vor 33 Jahren.
Können Sie so ein, zwei, also eine positive, ich denke, da wird es ja unheimlich viele Erlebnisse, Begegnungen gegeben haben, so was ein, zwei dieser Erlebnisse, die Ihr Leben als Diakon, Ihren Dienst so ganz besonders ausgezeichnet haben?
Ja, ich glaube, zum Beispiel ein Freund von uns, der mit uns unterwegs war, hat erfahren, dass sein Sohn mit 33 Jahren plötzlich einen Motorradunfall gehabt hat und hat sonst keine kirchliche Bindung, er hat nur mich gekannt und hat mich dann gebeten, mit ihm gemeinsam zum Beispiel eine Trauerfeier, wirklich eine, er war aus der Kirche ausgetreten, aber eine schöne Feier für seinen Sohn zu machen. Das ist zum Beispiel ein Erlebnis. Oder bei Kindern wirklich auch eine Frau, die gesagt hat, ich möchte eher den Segen für das Kind erbitten. Ich möchte nicht unbedingt eine Taufe jetzt haben, das sie selbst entscheiden können, das Kind. Aber ich bitte, dass wir eine schöne Segensfeier machen. Haben das in einer Kapelle dann miteinander vorbereitet. Die haben ganz toll, die haben Partner, also Paten gefunden, die wirklich für das Kind das Hand in die Feuer legen, praktisch, die sie wirklich das ganze Leben begleiten wollen. Und das ist das Schöne, dass wir hier beweglich sind oder auch bei den Wortgottesdienst feiern, dass wir wirklich da eine gewisse freie Hand haben, dass wir also wirklich auf die Situation der Menschen, auf die Situation in der Gesellschaft eingehen können und daraus wirklich eine schöne Feier für die Menschen machen, die wirklich nicht abwertend ist, sondern würdig ist und wirklich mit den Menschen bezogen. Das ist auch eine Umfrage, die ein Deutscher für die Diakonie gemacht hat. Er hat gesagt, ihr Diakon seid bei den Menschen. Und das ist ja der große Wert, die Nähe zu den Menschen. Und von daher ist das Schöne, dass diese drei Erlebnisse, die ich da gehabt habe, glaube ich, wirklich ein Zeichen sind, dass Diakonen den Priestern überhaupt nichts wegnehmen, sondern wirklich ergänzend. Und das schätzt auch der Herr Kardinal sehr, dass wir eigentlich sozusagen nicht nur jetzt Not am Mann spielen, sondern dass wir eigene Formen entwickeln, Diakonale. Ich habe zum Beispiel im Segensbuch verschiedene. Eine Frau hat mir zum Beispiel auch gesagt, also, ja, jetzt geht es zum Sterben, aber ich möchte nicht, dass ein Priester, ein Fremder kommt. Ich habe jeden Sonntag die Eucharistie gebracht nach der Messe und hat gesagt, na, was könnte man dann tun? Ich glaube, ich sterbe bald. Jetzt haben wir halt dann eine Tauferneuerungsfeier mit ihr gemacht. So. Und das war einfach schön, diese Bewegungsmöglichkeit haben wir. Ich habe keine Krankensalbung mehr spenden können, aber ihre Taufe hat sie erneuert. Und das ist eigentlich, einen Menschen so zu begleiten, ist eigentlich unsere große Chance und unsere große Freiheit.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, wenn wir schon einen Priestermangel haben, was spricht dagegen, dann weihen wir doch die ständigen Diakone zu Priestern. Ist das irgendein gangbarer Weg, zumindest für einige, oder was halten Sie davon?
Wenn ich so schaue, also 30% mindestens wären gute Gemeindeleiter, wären gute Priester. Andere wieder haben wirklich das sozusagen die Fähigkeit, Menschen zu begleiten, die würden keine Gemeinde begleiten, aber sie gehen den Kranken, den Armen nach. Sie sind für die Flüchtlinge da und so weiter. Sicher, wenn die Möglichkeit besteht, würden etliche sozusagen diesen Weg gehen. Aber ich glaube, das wäre nur eine Stärkung eigentlich unseres diakonalen Profils. Wir haben da sehr viel entwickelt, Profile, was die Diakone eben in erster Linie an Aufgaben haben, dass dies eher gestärkt wird und sozusagen wir weniger diese Ersatz machen müssen für priesterliche Notfälle.
Sie haben vorher gesagt, es gibt 750 Diakone in etwa derzeit in Österreich. Jetzt gibt es das Diakonat. Der erste wurde geweiht vor 50 Jahren. Da werden ja schon viele auch gestorben sein inzwischen. Haben Sie eine Zahl, wie viele Diakone hat es denn jetzt in den vergangenen 50 Jahren bisher gegeben?
900. Also 900 wurden geweiht, über 900. Und 750 sind nach wie vor aktiv in den Diözesen.
Geht man da irgendwann mal in Pension auch? Oder einmal ja, Diakon, immer Diakon?
Nein, das bleibt man auf Lebenszeit. Das ist also auch die Ehrenamtlichkeit normalerweise ändert das, also wenn er in Pension geht oder wenn er selber nicht mehr will. Aber Diakon, das kann man nicht aufgeben. Also er ist zeitlebens sozusagen ehrenamtlich der Kirche sozusagen ausgeliefert, wenn man positiv gesehen. Er ist voll der Kirche verpflichtet, praktisch zu ihr treu zu stehen. Er ist zum Reviergebet verpflichtet weiterhin. Er ist also wirklich, ja.
Das heißt, Sie haben auch ganz konkret jeden Tag mehr oder weniger verpflichtende Gebetszeiten, wie das auch ein Priester hat zum Beispiel.
Kein Unterschied. Also wir tragen, und ich glaube, wo das Gebet bei den Diakonen stimmt, wo sie dann nicht wirklich nur ins Soziale verrennt, dort ist eigentlich auch das Geistliche, das er macht, ganz eine andere Qualität. Und das muss getragen sein von Gebet. Also Gebet und Schrift und die Vorbereitung auf die Eucharistiefeier, also auch wenn er nicht selbst Vorsitzender ist, der Eucharistiefeier, oft wird gepredigt von den Diakonen. Das ist auch eine Erlaubnis, dass wir Diakone predigen dürfen. Also hier, glaube ich, ist die Qualität, weil sie aus dem Leben kommt, weil sie aus dem Alltag kommt, sicher eine ansprechende, wertschätzendere, würdigere als oft bei den Priestern, der halt gerade eine Stunde Zeit hat und in der Pfarre kommt und seinen Service macht, oder? Und wir kennen die Leute und wir stehen zu ihnen und wissen mehr von den Leuten und von daher können wir auch in der Verkündigung ganz anders auf sie eingehen.
Wir haben vorher schon von den Ehefrauen der Diakone gesprochen. Jetzt, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, es wird vermutlich auch bei den Diakonen Ehen geben, die zerbrechen, aus welchen Gründen auch immer. Wie geht man damit um?
Naja, solange der Diakon sozusagen eine Ehe kann scheitern, das gibt, aber das sind nicht einmal 2-3% bei den Diakonen. Also das war ja mein erster Antrittsbesuch beim neuen Nuntius, das war schon nicht der jetzige, sondern der Vorgänger, war seine Frage, die erste Frage, die er mir gestellt hat, wie viele Diakone sind geschieden? Also ich habe richtig rausgehört, die Not eigentlich, was ist dann, wenn der verheiratete Klerus sozusagen kommt in der Zukunft, was macht man mit den Geschiedenen? Also ich konnte ihn versichern, bei uns sind es ganz wenige. Und wie gesagt, wer nicht wiederverheiratet ist, bei dem gibt es überhaupt kein Problem. Wer wiederverheiraten will, der kann auch das Diakonat sozusagen ruhen stellen. Also aufkündigen praktisch eine Klärung, so wie bei den Priestern.
Das heißt aber eher, also würde ich Sie dann so interpretieren, die Diakonenweihe eher als Prophylaxe gegen das Scheitern einer Ehe.
Ja, könnte man fast sagen. Also wenn die beiden verstehen, also wenn auch die Frau mitträgt, wenn sie eingebunden ist, das hängt natürlich auch von den Männern ab, wenn der sozusagen die Flucht in die Pfarre macht und der Herr die Familie vernachlässigen würde, dann könnte das nicht klappen. Wo es aber gemeinsam gelingt, und da habe ich auch das große Glück mit meiner Frau, dass wir wirklich so verbunden sind. Sie hat auch beim Buch, das wir geschrieben haben, also wirklich ganz wesentlich mitgewirkt. Sie hat also wirklich den theologischen Kurs damals gemacht. Sie hat sich also wirklich, wir haben in einem Pfarrhof 11 Jahre gewohnt und von daher ist es wirklich ein Geschenk für die Partnerschaft, auch ein neues Aufleben. Es ist nicht vielleicht ein Verhindern eines Scheiterns, aber trotzdem, es könnte eine neue Partnerschaftsqualität bekommen.
Sie haben es jetzt schon ganz versteckt ein bisschen angesprochen. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Im Dienst der Zuversicht. Da machen wir gleich jetzt die Werbeeinschaltung. Da gibt es den Untertitel Das Amt des Diakons, Entwicklungen, Erfahrungen, Perspektiven. Gehen wir gleich zu den Perspektiven.
Ja, Perspektiven sind also, dass wir hier wirklich einerseits zu unseren Kernaufgaben zurückkehren können, dass wir wünschen, dass mehr Priester kommen. Es wird ja viel gebetet darum. Aber uns wäre auch wichtig, dass um gute Diakone gebetet wird im Berufungspastoral. Die Perspektiven sind, dass wir wirklich ja, weiter wachsen werden. Wir sind die einzige Gruppe, die eigentlich in der Kirche wächst. Also jedes Jahr in der Erzdiözese Wien, jedes zweite Jahr kommen ca. 15 bis 20 neue Diakone dazu.
Ist das in den anderen Diözesen ähnlich?
Ähnlich, im Westen, im Vorarlberg gibt es ein bisschen weniger, gibt es Momente, aber das hängt von verschiedenen Dingen ab. Also ich staune immer, wer hier sozusagen aufbricht und die Ausbildung machen will, beruflich voll eingespannt, also Familie und gesellschaftlich. Und trotzdem 2-3 Abende pro Woche und ein Wochenende im Monat sozusagen berufsbegleitend dafür Zeit zu haben, diese Ausbildung zu machen und diesen Weg zu gehen.
Gibt es auch welche, die dann halt zwischendurch abbrechen, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht geht?
Wir haben jedes Jahr 50 ungefähr, laut Fichtenbacher, laut unseren Ausbildungsleiter, kommen ungefähr. Und 20 bleiben dann über. Also es wird hier wirklich gesiebt, es wird wirklich vorher abgeklärt mit den Ehefrauen, mit dem Pfarrer, wo wirklich Chance besteht, dass das ein guter Diakon werden. Und ich glaube, das ist uns wirklich gelungen und das ist auch ein Verdienst unserer Ausbildungsleiter, dass wir wirklich eine hohe Qualität haben. Wir haben also neben den Pastoralassistenten wirklich eine volle pastorale Ausbildung. In dem Bereich, wo er tätig ist, muss er wirklich perfekt sein, sozusagen. Also wir haben hier kein Defizit an an Ausbildung, an wirklich professionellen Vorbereitungen. Und die weitere zwei Jahre nach der Weihe musst du dir, kann auch verpflichtend, an einer Weiterbildung teilnehmen. Das ist oft geistliche Begleitung oder ein Spezifikum, in dem er halt tätig ist oder in dem er sich halt interessiert.
Wie erklären Sie sich, dass die Zahl der Diakone jetzt zwar nicht dramatisch, aber beständig steigt, während die Zahl der Priester genauso beständig immer zurückgeht?
Es ist, glaube ich, eine Berufungssache. Also wirklich Berufungen kann man nicht herzaubern. Also Gott legt den Menschen ins Herz. Und wie es bei mir war eigentlich, ich habe geh auch du in meinen Weinberg. Wir kennen alle dieses Gleichnis, dass die Menschen also sozusagen auf den Hauptplatz kommen und sozusagen um die neunte Stunde dann auch noch geworben werden. Ich glaube, gerade weil der Diakon 35 Jahre, für viele ist dann der Beruf schon nicht abgeschlossen, aber gesettelt sozusagen, also gut fixiert. Die Familie auch schon, die Kinder größer, die Beziehung und von daher ist eigentlich eine Chance. Und das wäre auch mein Wunsch, dass auch bei den Priestern sozusagen, wir haben ja gute Erfahrungen mit berufstätigen Diakonen, fast alle, dass auch den Priestern die Möglichkeit gegeben wird, sozusagen Berufsbegleitung einen zweiten Bildungsweg zu machen. Dass es nicht nur das Seminar gibt, wo sie also wirklich versteckt werden oder abgeschottet werden und sehr gelehrt werden, sondern dass sie mitten im Beruf bleiben.
Ein bisschen mehr von der Realität und Anführungszeichen auch mitbekommen. Sie haben bei einer Jubiläumstagung zum 50-Jahr-Jubiläum ein Manifest verfasst, das Wiener Neustädter-Manifest. Was sind denn da die zentralen Punkte?
Ja, da geht es darum, dass wir sozusagen eine Bitte an die Bischofskonferenz richten. Wir werden das unseren Referatsbischof, das ist der Bischof Anton aus St. Pölten.
Bischof Leichtfried.
Leichtfried, ja. Bischof Anton Leichtfried, der immer bei den Tagungen auch dabei ist, dem möchten wir sozusagen mitgeben, dieses Manifest, wo eigentlich festgehalten ist, dass wir auf die 50 Jahre zurückblicken und manche Erfahrungen mit Ehe und Familie haben und mit Beruf haben, dass wir aus diesen Erfahrungen gelernt haben, dass wir wirklich der Kirche Mut zu sprechen, wirklich Schritte zu setzen, Dinge zu tun, die weltkirchlich noch gar nicht möglich sind, aber genauso wie es jetzt bei der Synode ist, vielleicht für einen Teil der Welt, wo es wirklich notwendig ist, regional sozusagen Schritte zu setzen, ob das jetzt das Diakonat der Frauen ist, ob das wirklich eine andere Form der Ausbildung ist, dass wir hier wirklich ermutigen, die Bischofskonferenz hier tätig zu werden. Es ist schön, einen Vertreter sozusagen in der Bischofskonferenz zu haben, der Bischof Hantan, aber hier haben wir konkret ein paar Dinge, die wir ihm gern mitgeben möchten, für die er sozusagen in der Bischofskonferenz eintreten möge.
Ein Punkt in diesem Manifest ist der, dass Sie dafür eintreten, das Weihepriestertum auch für verheiratete Männer zu öffnen, die in einem Zivilberuf tätig sind und sich im zweiten Bildungsweg dann auf dieses Amt vorbereiten. Darum frage ich nochmal, würde das nicht auch ein bisschen einerseits das Amt des Diakons und das Amt des Priesters dann wieder vermischen?
Wir hatten eigentlich, wenn es genügend Priester gibt, dann können wir wirklich unsere diakonalen Aufgaben machen. Also von daher ist uns nicht nur der eigene Dienst wichtig, sondern wir schlagen eben vor, dass es eben andere Wege außer dem Priesterseminar, der Formung durch das Priesterseminar, andere Wege gibt, weil wir gute Erfahrungen haben, dass Menschen bereit sind, dass sie 4 Jahre zum Beispiel Ausbildung auf sich nehmen, obwohl sie schon ein Theologiestudium haben, weil sie bereit sind, wirklich sich in der Kirche ganz verpflichtend einzubringen. Und das wäre mein Weg noch besser als die Viri Probati, wo man ein paar Diakone, die sich schon bewährt haben, sozusagen abzieht und sagt, ja, jetzt können Sie auch noch die priesterlichen Dienste machen.
Wäre das was für Sie gewesen? Ich frage Sie einfach.
Nein, also ich wollte immer, bin mit ganzem Herzen Diakon gewesen und als solcher bin ich das gern und ich glaube nicht, für mich wäre das keine Alternative, obwohl ich ein Priesterseminar hinter mir habe. Ich habe in Australien Priesterseminar studiert, das habe ich mich entschieden und von daher würde ich gern oder ich würde Diakon bleiben. Entschuldigung.
50 Jahre Diakonat in Österreich, hat sich das Bild des Diakons und die Aufgabenfelder, haben sich die in den vergangenen 50 Jahren irgendwie gravierend entwickelt, weiterentwickelt, verändert?
Ja, das Konzil hat ja relativ eine Weite geöffnet. Wer Diakon sein, er muss nur verheiratet sein. Wenn er verheiratet ist, vorher heiraten. Und er kann einen Beruf ausüben. Und die ersten Diakone, natürlich waren sie wirklich Pioniere. Sie haben also in den Pfarren gewirkt. Sie haben wirklich sich auf ihre Dienste berufen, haben im Beruf weitergemacht. Aber in jeder Pionierphase gibt es halt wirklich Menschen, die sich profilieren in diese Richtung. Und jetzt geht es eben wirklich darum, dass wir aus dieser Phase des Lernens, die ersten 50 Jahre zurückblickend, hier wirklich neue Wege finden, wie wir noch besser diakonale Pastoral machen können, wie wir noch mehr die Ausgegrenzten wahrnehmen können, wie wir Menschen beistehen können, wie wir das Leben der Menschen wirklich sie zum Glauben motivieren können. Also unsere Tätigkeit ist sehr missionarisch. Und da hier gibt es natürlich auch einen Schub wieder geben. Was mir ganz wichtig ist, ich habe gesagt, wir feiern heuer ein Jubeljahr, das ist so 50 Jahre, ist auch biblisch belegt. Und nach den 50 Jahren sollen wir zurückschauen. Und auf der anderen Seite, für mich wäre es wichtig, dass die Diakone selbst die 50 Jahre wahrnehmen, indem sie sozusagen auf ihre erste Liebe schauen. Warum habe ich mich entschieden? Warum habe ich Diakonat also angestrebt? Warum habe ich das gern gemacht? Und aus dieser ersten zurückkehren zur ersten Liebe und hier wirklich neue Wege entwickeln. Neue Wege, wie man den Menschen, wie die Menschen da sein können, in ihrem Leben, in ihrer Lebenssituation.
Wir haben jetzt, Sie haben Australien angesprochen, wir haben jetzt bisher eigentlich ja nur, fast nur von Österreich gesprochen. Sie haben gesagt, es gibt in etwa 900 ständige Diakone in Österreich, 900 insgesamt genau und 750 in etwa derzeit aktive. Wie schaut denn das in anderen Ländern in Europa aus oder auch weltweit?
Weltweit waren eigentlich der erste Diakon ist in Australien geweiht worden. Sehr viele Priester, Diakone, sind dann in Südamerika geweiht worden. Auch in Afrika gibt es einige. In Amerika selbst gibt es die meisten. Das stimmt. Insgesamt gibt es ca. 48.000 ständige Diakone auf der Weltweit. Und von daher hat sich das wirklich sehr entwickelt. Und es gibt auch ein internationales Diakonenzentrum, das IDZ in Deutschland, das die Förderung der Diakone, zum Beispiel auch jetzt in Russland, sehr sozusagen wahrnimmt praktisch, oder in Afrika in einzelnen Diözesen oder in Pakistan haben wir auch einen Bischof sogar, der gern hätte, dass ein paar Diakone von uns dort hinkommen nach Pakistan und dort sozusagen die Ausbildung übernehmen oder motivierend, also hier Männer finden, die also zur Diakonin geweiht werden. Also wir denken nicht nur regional, sondern gerade das IDZ ist eigentlich ein Institut, das also weltweit die Diakone fördert mit Projekten und mit Personen und mit Ausbildung.
Jetzt ist die Kirche ja in allen Ländern und Kontinenten sehr verschieden. Es gibt die unterschiedlichsten Herausforderungen auch. Ist da das Profil des Diakons überall das gleiche oder gibt es da Unterschiede?
Das ist wirklich das Gleiche. Also ich habe nur das Einzige, was ich erfahren habe, den neuen Nuntius im Gespräch, dass er gesagt hat, in den Diözesen, wo er bis jetzt, oder in den Ländern, in denen er bisher tätig war, hat er wenig diakonale Erfahrungen gemacht. Dass die meisten Diakone oft nur liturgische Dienste verrichtet haben. Und so habe ich ihn eingeladen, er möge wirklich mit unseren Diakonen sprechen, dass er wirklich erfahren kann, wo unsere Diakone stehen, wie sie gut ausgebildet sind, wie sie gut vorbereitet werden auf die Weihe, wo sie wirklich gute Arbeit leisten und wo sie wirklich die ganze Lebenszeit, die ihnen zur Verfügung steht, einbringen. Auch in Indien haben wir also schon Unterstützung gemacht, indem wir also dort auch Projekte, die Diakone dort leiten, eben zum Beispiel, dass sie Stolen gemacht haben für unsere Diakone hier, dass wir hier solche Projekte fördern, also weltweit aktiv zu sein. Na, das Profil ist überall das gleiche. Also es ist eigentlich, es gibt die römische Ordnung, das ist also weltweit verfasst, was Ausbildung sein muss und das ist die Grundlage.
Jetzt würde ich Sie noch fragen, gibt es noch?
Nein, warum ich gerade das Buch unter dem Titel im Dienst der Zuversicht gestellt habe. Ich habe dann das Wort Zuversicht, das ist eigentlich vom Verlag vorgegeben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum gerade der Diakon ein Diener der Zuversicht sein soll. Und da habe ich ein paar Gedanken hier festgehalten. Warum gerade der Diakon? Weil er einer von ihnen ist, ein Gestandener. Weil er sich selbst in selbstloser Liebe verpflichtet fühlt, so ist er ein Bewährter. Weil er von der Erfahrung geprägt ist, ist er ein Überzeugter. Weil er für etwas Besonderes steht, ist er ein Berufener. Weil er nicht auf eigenes setzt, ist er ein Zeuge. Weil er nicht aus seiner eigenen Kraft handelt, ist er ein von Gott Ermächtigter. Weil er den Ruf Jesu folgt, der nichts zusagen konnte, außer ich bin unter euch als einer, der dient. Das wäre, glaube ich, warum Gott Zuversicht ganz wichtig in der Kirche ist, auch für uns Diakone wichtig ist, warum eben der Titel im Dienst der Zuversicht so entstanden ist.
Sagt man immer, die Kirche ist in der Krise, geht alles zurück, der Glaube, die Gläubigen, der Gottesdienstbesuch oder so. Erleben Sie die Kirche in der Krise? Das klingt nicht ganz so.
Nein, ich glaube wirklich, was Kunden gesagt hat, ist, wir müssen vom Frühling in der Kirche reden.
Vielleicht noch ganz kurz die Zuhörer, die es nicht so genau wissen. Bischof Florian Kundner, Weihbischof in der Erzdiözese Wien, ein ganz ein bemerkenswerter Mann.
Ja, er war 10 Jahre mein Chef praktisch. Ich durfte sein Sekretär sein, Vikariatssekretär im Süden. Wir haben also Mission aufgebaut, Kontakte mit Missionskirchen aufgebaut. Er hat wirklich die Diakone gefördert. Er ist wirklich zu Fuß gegangen. Er hat wirklich gelebt, bewusst einfach zu leben. Und von daher ist er mein großes Vorbild und auch mein geistlicher Vater und Begleiter gewesen und weiter, wird er weiterhin sein.
Machen wir zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Werbeeinschaltung für das Diakonat. Ermutigen Sie junge Männer oder schon ein bisschen gesetztere Männer dazu? Was muss man mitbringen? Oder?
Na, ich glaube, es muss einmal eine große Liebe zur Kirche sein. Also ich war damals mit dem Bischof, der wirklich damals vom Frühling in der Kirche gesprochen hat, Bischof Kundner, der also wirklich den Menschen was zugetraut hat, dass sie fähig wären, ihre Dienste in die Kirche einzubringen. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung, die Liebe zu Gott natürlich, zu Christus und zur Kirche. Ich glaube, wenn das Fundament stimmt, dann könnte man sich wirklich fragen, bin ich nicht bereit, doch einen Schritt mehr zu tun, als nur zu konsumieren praktisch? Bin ich bereit, sozusagen diesen diakonalen Weg zu gehen? Gerade wenn man die Not, die Ungerechtigkeit sieht, glaube ich, ist es also bei vielen Menschen, gerade bei jungen Menschen oft, dass sie möchten was tun. Das war auch der Grund, warum ich Entwicklungshelfer geworden bin. Ich wollte ein Stück Welt verändern. Und bin dann also nach der Ausbildung nach Papua-Neuguinea eine große Landwirtschaftsschule geleitet. Ein Stück an Welt ändern. Und das kann der Diakon auch in seiner Umgebung, wenn er zum Beispiel dann die Familie gewinnt, hier wirklich mitzutun, mitzuwirken. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, nicht? Dass die Frau einmal mitzieht, dass die es auch sieht. Dass man dann nicht die Probleme der Kirche sieht, sondern Bischof Kund hat immer gesagt, wir müssen nicht auf Strukturen, sondern wir müssen auf Menschen bauen. Und ich glaube, die Kirche braucht Menschen. Und ich glaube, das ist unsere große Chance, dass wir so viele Berufungen zu Diakonen haben, dass wir wirklich gute, fähige Menschen haben, die in verschiedenen Berufen tätig sind, die der Kirche nichts kosten in dem Sinn, die also wirklich ihre Zeit, ihre Liebe einbringen. Und von daher, wer diesen Weg gehen möchte, den möchte ich wirklich einladen.
Dankeschön.